HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Horst Bredekamp im Studio ist Barbara Henke. Bilder erschließen uns die Welt. Bei der Betrachtung von Kunstwerken befinden wir uns in einem Prozess der Verständigung über uns selbst in unserer Gegenwart und Geschichte. Professor Horst Bredekamp, der Kunsthistoriker, erkennt hier ein Wechselspiel. Die Objekte der Betrachtung nämlich, ob Gemälde, Skulpturen oder Architekturen, sind selbst aktiv und bestimmen wohl stärker, als wir zunächst vermuten, unser Verhalten ihnen gegenüber. Den Zufallsbildern der Wolkengebirge, die mir chimärenhaft über die Marsch entgegenkamen, so heißt es im Vorwort Ihres Buches »Der Bildakt«, den Zufallsbildern dieser Wolkengebirge über Eiderstedt an der Nordsee sei das Buch gewidmet. Also einem flüchtigen Naturphänomen, das mit seinem Werden und Vergehen die Gedanken des Betrachters lenkt und antreibt?
Ja, man kann es so sehen. Deswegen habe ich diese Widmung formuliert. Dieser Ort in Eiderstedt ist ein Rückzugsraum, in dem allein ich Bücher schreiben kann. Es ist ein Haus, das vollkommen einsam liegt und eben vom Klima, vom Wetter unmittelbar umfasst ist. Der Hinweis auf die Wolken bezieht sich auf eine, sagen wir, Naturbildtheorie, die argumentiert, dass Bilder niemals stillstehen, sondern ewig in Bewegung sind. Der Hauptautor ist hier der antike Philosoph und Schriftsteller, vielleicht auch Dichter, Lukrez. Er hat dies in seinem berühmten vierten Buch von Welt aus Atomen, De Rerum Natura, formuliert. Und dieses Bild der ewigen Metamorphose von Bildern, der ewigen Aktivität von Bildern, das habe ich insofern als ein Motto für den Grundtatbestand, dass Bilder niemals absolut statisch sind, sondern immer ein gewisses Movens mit sich bringen.
Und dass sie eben als Bilder auch in der Natur bereits vorhanden sind. Ja. Nicht zuletzt haben ja viele Maler immer wieder versucht, diese Dinge, die vergänglich sind, die sich verändern, festzuhalten. Ich denke also, Gemälde von Landschaften, die gewinnen an Ausdruck und an Spannung eigentlich erst mit den Wolken. Ein noch so schöner blauer Himmel, der leer ist, hat keine Spannung.
Es fehlt die Spannung und aus diesem Grund sind eben Gainsborough oder Turner oder dann natürlich die Gegend, die ich gerade beschrieben habe, Nolde, Beispiele einer Natur, die bildwürdig ist und in ihrer Bildproduktion immer wieder eine Veränderungskraft besitzen, sodass man auch permanent auf der Hut sein muss. Also was Kinder früher zumindest gemacht haben, in den Wolken Märchen erzählen.
Mhm. Ja, und eigentlich sind alle Dinge, die der Mensch gestaltet hat, also alle Artefakte, ähnlich autonom, dass sie unsere Aufmerksamkeit lenken, dass sie unsere Reaktionen hervorrufen, gewissermaßen provozieren. Als Betrachter oder Benutzer bin ich zur Reaktion gezwungen, kann man das sagen? So stark ist die Kraft von Bildern?
Nicht in einem mechanischen Verhältnis. Selbstverständlich muss der Betrachter bereit sein und auch selbst eine Eigenaktivität mitbringen. Es muss eine Resonanz entstehen. Mein Begriff der Bildaktivität bezieht sich als Gegenmodell gegen eine Vorstellung, dass Bilder illustrieren, also allein sekundäre Instanzen sind, die etwas bereits Vorhandenes lediglich wiedergeben. Dagegen richtet sich mein relativ starker Begriff der Bildaktivität. Das heißt nicht, dass jedes Bild zu jeder Zeit eine unmittelbare Wirkung haben muss. Es hängt auch von den Umständen selbstverständlich ab, auch von der Disposition des Betrachters, des Befühlers, wie immer.
Und was er schon weiß.
Und was er weiß, natürlich. Also auch kulturell bedingt, stimmungsbedingt, tageszeitenbedingt, all das spielt mit. Aber es bleibt immer ein Rest, der nicht vollständig von der Erwartung des Betrachters aufgeschlüsselt werden kann. Und diesen Teil meine ich, wenn ich von Bildakt oder Bildaktivität spreche.
Man kann es aber zuspitzen auf und sagen, wie wirkmächtig Bildwerke sein können. Das zeigt sich immer dann, wenn sie befeindet werden, wenn man sich gegen sie wendet, weil man sie als so mächtig empfindet, dass man sich ihrer erwehren will. Und dann kommt es zum Bildersturm. Da ist also dann die Aktivität der Bilder ihr Verhängnis.
Ja, die gesamte Geschichte des Bildersturms, also des Ikonoklasmus, der Vernichtung von Bildern, des Verbietens von Bildern, hat engstens mit der Kraft von Bildern zu tun, die sich als Aktivität äußern kann. Es geht fast immer um Konkurrenzen, die gegen die Bilder entschieden werden. Also die monotheistischen Weltreligionen haben alle zumindest im Beginn, ein mehr oder minder starkes Bildverbot in ihren frühen Gesetzen und Bestimmungen. Also natürlich jüdisch-christlichen, du sollst dir kein Bildnis machen, nicht? Und im politischen Sinn wird das sehr oft übertragen, dass nur eine einzige Repräsentation erlaubt ist. Im Umkehrschluss kann man sagen, dass der Grund, dass Bilder immer wieder durch die gesamte Geschichte, ja, bis zu unseren Tagen zerstört werden, lässt, wie gesagt, im Umkehrschluss deutlich werden, dass Bilder eine Wirkmacht besitzen, die kraftvoll sein kann und auch bedrängend und zerstörerisch. Und in dem Sinn werden sie dann selbst Opfer von Zerstörungstaten.
Bildwerke sind sowohl für diejenigen wichtig und sehr kostbar, die sie hergestellt haben und in deren Welterklärungszusammenhang sie eine Funktion haben. Sprechen wir von Götzenbildern, von Götterbildern oder auch von Herrscherbildern. Und diejenigen, die sich gegen diese Bilder wenden, nutzen die Bilder ja quasi als Stellvertreter für die Macht, die dahinter steht, für die Ideologie, die sie vertreten. Das heißt, da ist auch immer eine Art Beweis mit verbunden. Dein Götze, dein Herrscher, der ist ohnmächtig, denn ich kann ihn zerstören, also ist mein Herrscher viel stärker.
Ja, in der Zerstörung von Werken wird angegriffen, was im Bild vergegenwärtigt und verkörpert ist. Und die Paradoxie im Bildersturm liegt darin, dass diejenigen, die zerstören, genau an diesen Umstand auch glauben. Dass sie mit der Zerstörung des Werkes diejenigen treffen, die im Bild repräsentiert werden, entweder figürlich oder abstrakt. Und insofern kann man sagen, dass Bilderstürmer in besonderer Weise Bildanbeter sind. Sie sind eigentlich die wahren Anbeter, weil sie genau daran glauben, was sie vorwerfen. Und das ist ein unauflösbarer Widerspruch, der ja die Geschichte der Bildproduktion und des Bildersturms begleitet hat. Luther ist vielleicht der weiseste Bilderstürmer gewesen, indem er gesagt hat, ja, Bilder können wir haben oder auch nicht haben. Es ist nicht von der allergrößten Wichtigkeit. Während ein Bilderstürmer das Bild außerordentlich ernst nimmt, so ernst, dass er zu einer Zerstörungstat schreitet.
Deswegen wurden die Kirchen ihrer Bildwerke beraubt, genau. Von den Strenggläubigen.
Calvinisten zum Beispiel.
Ja. Am schlimmsten haben wir in unserer Gegenwart das erlebt, diesen Ikonoklasmus, als islamistische Kämpfer, nicht alle gehörten zum IS, es waren auch andere extreme Kämpfer, an etlichen historischen Städten getobt haben und dann der Ikonoklasmus zum Thema in der politischen Berichterstattung wurde. Da wären als Orte zu nennen Bamiyan, die Zerstörung der großen Statuen, Timbuktu, eine Oase in Mali, dort wurden Mausoleen zerstört. Dann wäre es Mosul, wo das Museum geplündert, aber auch die Objekte zerschlagen wurden. Anschließend noch, das war 2015 dann quasi der triumphale Höhepunkt, die Zerstörung der historischen Städte von Palmyra mit Tempelanlagen, etlichen Statuen, Toren, ganzen Architekturen. Das ist die schlimmste Form gewesen, die uns dann auch via Fernsehen ins Haus geliefert wurde. Und dann stellt sich die Frage, wie geht man mit diesen Verlusten um? Kann man sie wiederherstellen, die verlorenen Dinge? Und soll man es tun?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die sich je nach Bedingung nur beantworten lässt. Meines Erachtens gibt es nicht nur die Möglichkeit, sondern vielleicht sogar die Pflicht zu rekonstruieren, weil die letzten 20 Jahre von einer neuen Form von Ikonoklasmus betroffen worden sind. Im Terror des IS hat eine Wechselwirkung stattgefunden. Ich glaube erstmals in der Bildgeschichte, man müsste das überprüfen, aber ich glaube das erste Mal, dass nicht nur Werke zerstört werden, damit die Zerstörung selbst zum Bild wird und damit die eigene Propaganda weltweit sichtbar werden lässt, sondern dass Menschen getötet werden, um Bilder zu werden. Es gibt also eine Art Austausch zwischen Mensch und Werk. Bislang wurden Werke zerstört, um Menschen zu treffen, aber Menschen wurden nicht notwendigerweise unmittelbar angegriffen, sondern es war eine Stellvertreterschaft. Und seit der Hinrichtung von Nick Burke 2003 hat sich dieses auch auf der Seite der Körper, der menschlichen Körper, als Ikonoklasmus, als...
Also Tötungen und Schändungen vor laufenden Kameras.
Vor laufenden Kameras, um Bilder zu werden, sodass man sagen kann, dass sich der Bildersturm und die Tötung von Menschen einander angeglichen haben oder sogar austauschbar geworden sind. Und der IS hat in seinen Eroberungszügen immer wieder, auch in den Zeitschriften, die er ja herausgegeben hat, weiter herausgibt, die Zerstörung von Moscheen, von christlichen, byzantinischen Werken, wie immer, als Kriegsziel ausgegeben. Das heißt, die Eroberung war verbunden nicht nur mit der Gewinnung neuer Areale und der Beherrschung von Menschen, sondern war zugleich verbunden mit der als Kriegsziel der Zerstörung von Werken und natürlich dem Mord an missliebigen Personen. Und in dem Moment, das scheint mir ein neues Phänomen zu sein, in dem ein Kriegsziel in eine Zerstörung eines Werkes mündet, muss es aus purer Logik meines Erachtens eine neue Antwort auf die Frage der möglichen Rekonstruktion geben. Die Antwort kann eigentlich nur sein, es muss dann rekonstruiert werden, weil man befindet sich in einer kriegerischen Auseinandersetzung, die die Bedingungen annehmen muss. Ich sage das in Anführungszeichen, voller Bedenken muss. Und in diesem Fall, also gerade mit Blick auf Palmyra, das ich so gut es irgend ging mit allen Mitteln zu studieren versucht habe, diese Zerstörungen dort, habe ich eben den Begriff der kämpferischen Rekonstruktion geprägt oder gefunden, um dieses neue Element deutlich zu machen, einer Wiedergutmachung gegenüber einer Gruppe, einer Macht, die als Kriegsziel die Zerstörung ausgibt. Das heißt überhaupt nicht, dass man in einer kitschigen Weise die Illusion erzeugen könnte, dass das, was zerstört wurde, restlos wiedererstanden ist, sondern umgekehrt eine Wiederaufrichtung des Torbogens in Palmyra beispielsweise wäre dann eine Maßnahme erkennbar, eine Kulturmaßnahme des Jahres, sagen wir 2024 oder 20, und das muss deutlich werden. Das ist kurz gesagt, was ich zu Palmyra zu sagen versucht habe und was mir ja zumindest bedenkenswert erscheint.
Diese kämpferische Rekonstruktion will genau überlegt sein und es gehört natürlich auch dazu herauszubekommen, was denken die Menschen in der Region, in der sich das zugetragen hat, über die Frage Wiederaufbau oder Nichtwiederaufbau? Ja. Sie haben ja auch den Begriff heilende Rekonstruktion geprägt, Horst Bredekamp. Was verbinden Sie damit?
Eine heilende Rekonstruktion im medizinischen Sinn versucht, Wunden, die geschlagen wurden, nicht in einen Zustand zu bringen, der vor der Wunde geschehen ist. Hier genau dasselbe, was wir über die kämpferische Rekonstruktion gesagt haben, sondern mit den Mitteln der jeweiligen Gegenwart etwas Fehlendes, an dem sich die Menschen orientiert haben, wiederherzustellen. Timbuktu ist ein schlagendes Beispiel unserer Zeit. In Timbuktu hat eine Nebengruppe des IS eben die Angriffe auf Moscheen und auf Gräber vor allem der frühen islamischen Kultur angegriffen. Und es hat ein Gerichtsurteil des Gerichtshofes in Den Haag gegeben. Er hat nicht den Begriff des Heilenden benutzt, aber der Sache nach ja, indem erstmals ein Gericht argumentiert hat, Werke sind nicht nur Gegenstände der bildenden Kunst, sondern sind Gegenstände von sozialen Gemeinschaften. In Gemeinschaften wirken Werke als identifikatorische Elemente. Das heißt, man kann eine Gemeinschaft wie in Timbuktu nicht ohne die Monumente denken, wenn man von intakten Verhältnissen spricht.
Es ist die Anbindung einer heute lebenden Gemeinschaft an ihre große Geschichte, an ihre Ahnen, ihre Vergangenheit, ihre Herkunft.
Genau. Und in dem Sinn ist eine Rekonstruktion dessen, was verloren ist, was aber noch im Gedächtnis ist und im Fehlen eine permanente Wunde darstellt, eine heilende Rekonstruktion. Wie gesagt, das Gerichtsurteil hat diesen Begriff nicht verwendet, aber die Argumentation ist auf eine für meinen Begriff sehr kluge und lesenswerte Weise so vollzogen worden. Und in Timbuktu sind die Gebäude auch wieder errichtet worden oder werden wieder errichtet unter wirklich großer Anteilnahme der Bevölkerung.
Horst Bredekamp, heute Gast in HR2 Kultur, möchte Amy Winehouse hören. Hier ist sie mit Back to Black. Amy Winehouse im Doppelkopf. Gast bei Barbara Henke ist der Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Nach 1945. Viele Städte in Europa sind verwundet. Trümmer, Schutt und Asche müssen abgeräumt werden. Es entstehen Abraumhügel. Einer in Frankfurt heißt Monte Scherbellino. Einer in Berlin heißt Mont Klamott. Daran kann man noch ablesen, woraus diese künstlichen Hügel bestehen. Dringendste Aufgabe ist Wohnraum schaffen, Verwaltungsbauten, Krankenhäuser, Schulen, alles soll wieder funktionieren. Aber Rekonstruktionen kamen eigentlich in Deutschland, nicht zuletzt unter Verweis auf die Kriegsschuld, nicht in Frage. Was bedeutete das?
Ich bin in Kiel nach dem Krieg aufgewachsen. Eine Stadt, die als Kriegshafen wie kaum eine andere in Deutschland bombardiert worden ist. Ich glaube, 86% der Häuser sind zerstört worden. Und bin also in Ruinen aufgewachsen. Das hört sich traumatisierender an, als es ist, weil die zersprengten Bunker oder Keller in eingestürzten Häusern waren für uns Kinder Rückzugsorte, zu denen Erwachsene einfach aufgrund der engen Zugänge keinen Zutritt hatten. Also wenn man es vielleicht nicht zu despektierlich sagt, also Kiel war ein einziger Abenteuerspielplatz in dem Sinn. Kiel ist, wenn ich dieses Beispiel anführen kann, rigoros modernisiert worden. Es besaß ja eine mittelalterliche Altstadt. Die Nikolaikirche ist dann wieder aufgebaut worden, war auch nicht so zerstört.
Das erste war wohl 1949 schon die Einweihung der Paulskirche, die wieder gewonnen worden war.
Genau, nicht?
Und, aber man hat sich zum Abbruch auch entschlossen.
Ja, zum
Abbruch. Viele alte Häuser, die nicht ganz dem Erdboden gleich waren, wurden dann eben wirklich abgebrochen.
Abgebrochen. Und Kiel war ein Erkundungsobjekt für Städteplaner in ganz Deutschland, sogar in Europa, weil es unter Andreas Geike, ein berühmter Oberbürgermeister, sehr früh modernisiert wurde. Es sollte eine moderne, verkehrsgerechte, einkaufsgerechte Stadt werden. Und das ist in einer erstaunlichen Rigorosität mit einem noch vielleicht erstaunlicheren Ruhm geschehen. Das waren die Ende 40er, dann vor allem die 50er Jahre, 60er auch noch, in denen dies entschieden umgesetzt wurde. Und so ist Kiel weitgehend von seiner tiefen Geschichte entleibt worden. Die Diskussion hat erst später andere Wege eingenommen. Und jetzt in diesem Moment ist es erstaunlich, dass die Altstadt erneut mit kleinen, also Fachwerkhäuser, anmutenden Bauten, fast wie ein Dorf, neu gebaut wird. Sehr erstaunlich. Eine Umkehrung um nicht gerade 180 Grad, aber doch eine Abkehr von einem Prinzip, das für die 50er, 60er Jahre, zumindest frühen 70er, für fast alle Städte in Deutschland gegolten hat. Die Geschichte soll nicht, die Architekturgeschichte soll nicht geheilt werden. Es war also in hohem Maße das Bekenntnis, dass nicht etwas überzuckert, ich sage es in Anführungszeichen, werden sollte, was Zeugnis einer grauenhaften Geschichte war. Das vielleicht markanteste Dokument ist ein Pamphlet, ein Manifest von 1947, in dem die bekanntesten deutschen Architekten sich geradezu geschworen haben. Keine Rekonstruktion. Rekonstruktion gibt eine Illusion einer Geschichte, die wir gerade hinter uns lassen wollen. Allein das moderne Bauen ist erlaubt. Dieses Manifest ist von hoher Ethik. Man muss es aus sich heraus verstehen und kann es auch ehren geradezu. Es ist ein entschiedener Schnitt gegenüber dem, was nur kurze Zeit zurücklag, hat dann aber wie in meinem Eigenlauf gewirkt und das vollzogen, was Ihre Frage war.
Nun ist es aber doch wohl häufig in Deutschland auch so gewesen, wie es das Beispiel Münster in Westfalen zeigt. Da war 90% der Altstadt eben auch komplett zerstört. Aber die Vorzeigestraße, der Prinzipalmarkt, der wurde auf Druck der Geschäftsleute, die dort möglichst schnell wieder ihr Auskommen finden wollten, hochgezogen, ohne dass die Stadtregierung groß mitgeredet hätte. Und heute wirkt Münster, als hätte dort eine heilende Rekonstruktion stattgefunden.
Ja, es war das Vertrauen, ein liberales Vertrauen in die Formkraft der Eigentümer und der Bevölkerung. Münster ist da, glaube ich, ein Sonderfall, der aus heutiger Sicht wunderbar gelungen ist. Kiel ist das Gegenbeispiel, das ich erwähnte, in dem großflächig urbanistisch geplant wurde. Ja, es gibt die unterschiedlichsten Prinzipien, die hier gewirkt haben, und Münster ist ein Extrem.
Wohingegen es zum Beispiel bei unserem Nachbarn im Osten, bei den Polen, keine so allzu große Diskussion gegeben hat. Man hat wieder aufgebaut. Man hat sogar die alten Canaletto-Ansichten von Warschau sich wieder vorgenommen und versucht, die Straßenzüge Warschaus getreu dieser überlieferten Gemälde wieder zu erstellen.
Ja, vor allem Ostblockstaaten, Nationen, wie auch im Prinzip fast überall außerhalb Deutschlands, dass eben diese Traumabewältigung mit dem Unwillen verband, die Geschichte nicht wieder aufzuführen in ihren architektonischen Werken. Polen, das deutlichste Beispiel, wirklich die heilende und auch in diesem Sinn kämpferische, heilende und kämpferische Rekonstruktion wiederzuholen, was im Grauen des Zweiten Weltkrieges zerstört wurde. In Polen ist dies sofort nach dem Krieg fast ohne Diskussion geschehen. Es gab Pläne natürlich, aber nicht überall. Und so haben diese wunderbaren Gemälde von Canaletto als Ersatz für Grundrisse und Baupläne gewirkt, was dann aus späterer Sicht manchmal hochgezogene Augenbrauen der Puristen erzeugt hat, aber als Ensemble natürlich grandios funktioniert hat.
Frankfurt als Beispiel, da begann der Wiederaufbau zunächst einmal nur mit der Wiedergewinnung eines gewissen Platzes des Römers als Platz mit einer ganz sparsamen Randbebauung in halbwegs an die Kubaturen des alten angeschlossenen Bauten, aber doch sehr neutral, sehr zurückhaltend. Und im Laufe der Jahrzehnte wurde es immer interessanter, den eigentlichen Baubestand wiederzugewinnen. Bis hin zu jetzt, 2018, wo das gesamte Areal zwischen Römer und Dom bebaut ist. Und wer es kritisch sieht, wird sagen, das jüngst eröffnete sogenannte neue Altstadtviertel, das ist eigentlich nur eine Bauausstellung. Das ist vielleicht ein pittoreskes Viertel, aber es hat nicht den Charakter einer wirklichen Rekonstruktion.
Eine wirkliche Rekonstruktion, so wie es in Warschau nach dem Krieg versucht wurde, war auch gar nicht beabsichtigt. Es hat ja viele Jahre der Diskussion gegeben, die zwischen allen Spielarten sich bewegte, inwieweit eine puristische Rekonstruktion oder eine ganz freie sich vollziehen sollte. Und was herausgekommen ist, wird in 3-4 Jahren so viel Patina angesetzt haben, dass diese Vermutung sich dann wahrscheinlich schon erledigt hat in der Benutzung. Architektur lebt ja in der Benutzung und in der eigenen Vergeschichtlichung, wenn man das so sagen kann. Also in 5 bis 10 Jahren wird dieser Eindruck sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr einstellen. Die Mischung aus einer Zahl von Bauten, die so genau wie irgend möglich historisch rekonstruiert wurden, und zeitgenössischen Architekten, die sich in den Räumen und mit Hilfe von alten Formen ihre jetzige Moderne errichten. Ich halte das für reizvoll. Also ich würde es nicht ideologisch ablehnen oder befürworten, sondern das Ensemble funktioniert. Das ist mein Eindruck. Es ist ja ein relativ kleines Areal, was hier neu bebaut wurde. Aber in der Verbindung mit dem Römer und mit dem Dom ergibt sich der Charakter einer wirklichen kleinen Stadt. Das ist erstaunlich. Das ist mein Haupteindruck gewesen, dass dieser fast winzige Stadtteil, wenn man sich ihm nähert und sich in ihm bewegt, weitaus größer wirkt, als er auf dem Boden ist. Und entscheidend finde ich die Verbindung zwischen Römer und Dom. Also man gewinnt einen Eindruck von dem Krönungsweg und von diesen beiden Polen. Und auch die Rekonstruktion im Keller des großen Hauses vor dem Dom, also die Rekonstruktion der Pfalz und der römischen Siedlung, trägt dazu bei. Also es ist eine wirkliche Orientierung der Struktur.
Und ich meine auch beobachten zu können, wenn ich die Besucher hinein- und hinausgehen und hindurchgehen sehe, dass sowohl die rekonstruierten Einzelfälle als auch die recht gelungenen Entwürfe gegenwärtiger Architekten gleichermaßen die Blicke auf sich ziehen und die Gedanken der Menschen eben lenken. Also sie haben alle Freude daran, sich diese verschiedenen, sehr sprechenden Gebäudebilder anzuschauen. Es ist eine lebende Bühne, in der wir uns da bewegen.
Eine echte Bühne, auf der man nicht von vornherein das Alte oder das Neue positiv oder negativ bewertet. Es ist eine wirkliche Performance von alten und neuen Formen. Mein Blick auf die Frankfurter Altstadt ist deswegen so gelassen, weil ich diese gesamte Diskussion in den 1970er Jahren in Marburg erlebt habe, und zwar hautnah. Marburg war die erste Stadt, die es riskiert hat, nachdem der Beschluss gefallen war, die gesamte Altstadt abzureißen und durch neue Bauten zu ersetzen, entschieden hat, nein, wir versuchen, die Altstadt zu retten und auch mit modernen Bauten zu versehen. Das war die große Tat, muss man sagen, von Heinrich Klotz, der in Marburg den Magistrat überzeugt hat, dass die Altstadt gerettet werden sollte. Ich war damals Student, er war auch einer der Betreuer meiner Dissertation dann. Wir haben die Altstadt aufgenommen, Haus für Haus, jahrelange, ich glaube 2,5 Jahre Diskussionen in Marburg, bis dieser Beschluss durch war. Und Klotz hatte bereits damals das Konzept, berühmte zeitgenössische Architekten wie Stirling oder Ungers zu beteiligen. Leider hat das nicht geklappt, weil der Beginn der Rekonstruktion der Marburger Altstadt, der so umkämpft war und so erbittert bekämpft wurde, war dann so erfolgreich, dass dann gesagt wurde, nur noch die alten Bauten. Mhm. Klotz wurde dann ja Gründungsdirektor des Architekturmuseums in Frankfurt. Und in einer gewissen Ironie ist das, was er in Marburg versucht hat, ab 1972 jetzt in Frankfurt in der Altstadt verwirklicht, nämlich beide Prinzipien in einem Areal. Nicht?
Ihr zweiter Wunschtitel für den Doppelkopf steht an, Horst Bredekamp. Hören wir jetzt Bob Dylan mit Subterranean Homesick Blues.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those who care out of fire.
Bob Dylan, ausgewählt für H2 Kultur von Horst Bredekamp. Im Studio mit ihm ist Barbara Henke. Als Spaziergänger und Städtereisende betreten wir große Bühnen und der gebaute Stadtraum selbst bestimmt den Charakter des Stücks, in dem wir mitspielen. Beispiel Berlin unter den Linden. Hier ist Rom, sagt die eine. Hier ist Athen, sagt die andere Fassade. Wieso, Horst Bredekamp, ist Berlin überhaupt am Mittelmeer? Ja, ich erkläre es auf. In Ihrem Buch Berlin am Mittelmeer 2018 bei Wagenbach, da geht es ja um die Bauten der heutigen Hauptstadt unter den Linden.
Ja. Ja, mich hat selbst überrascht, dass Berlin nicht im Märkischen Sand liegt, sondern vom Meer umspült ist, sozusagen, eben vom Mittelmeer. Eine Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, ist das Schloss Symbol eines preußischen Militarismus. Und ich habe mit der Architekturgeschichte schon sehr früh im Grunde begonnen. Und es ist der Punkt, dass Andreas Schlüter, der dieses Gebäude um 1700 zu errichten begonnen hat, wirklich keine Form dort unterbringt, bis auf die preußischen Adler unter dem Dachgesims oder Jupiter auch zu deuten, das nicht aus Italien kommt. Im Wesentlichen ist das Schloss eine Übertragung des Palazzo Madama, also einen Bau, der eine Generation früher errichtet worden war,
ein
in Rom.
Ein Bürgerbau in Rom, ein gigantisches, großes
Haus. Heute, glaube ich, der Senat, der italienische Senat. Also jeder kennt es mit den italienischen Fahnen in der Nähe der Piazza Navona. Man muss genau sehen, allein im ersten Stock sind Kreissegmentbögen und Dreiecksfenster vertauscht. Sonst ist es eine 1:1-Transportation. Das ist die Außenfassade und im Inneren hat Schlüter auf die grandioseste Weise Motive von Michelangelo, von Borromini und von Bernini in eine Spannung gebracht. Also das Berliner Schloss ist ein italienischer Bau und zwar ein römischer Bau. Das war der Beginn.
Und dem Schloss gegenüber sieht man, auch jetzt, wenn es wieder aufgebaut worden ist, Säulen, die eigentlich an Griechenland erinnern, nämlich vor dem Alten Museum.
Ja, das Alte Museum mit der großen Säulenvorhalle, einer Halle, die eben an Griechenland erinnert, die eindeutig eine griechische Form zeigen. So hat man ein preußisches Schloss, das ein römischer Familienpalast ist und eine griechische Form, die ein Museum ist, in einer Konfrontation. Das ist eine so sprechende Spannung, dass eine Rekonstruktion eines dieser beiden Elemente, also in diesem Fall des Schlosses, auch den Charakter einer heilenden Rekonstruktion besitzt, weil das Alte Museum von Schinkel mit der griechischen Fassade ist ohne den Gegenbau des Schlosses überhaupt nicht zu verstehen. Zwischen beiden Gebäuden vollzieht sich eine Spannung, geradezu eine Elektrizität, die nur funktioniert, wenn beide Gebäude natürlich auch stehen. Es war um 1830, als das Gebäude errichtet wurde, sehr stark aufgeladen. Es war nach der Rom-Orientierung, die Griechenland-Orientierung, die große Griechenland-Sehnsucht Deutschlands, aber dann vor allem Berlins, die sich hier niedergeschlagen hat.
Was ja auch politisch zu erklären ist, es ging auch um das Vorbild der wiedergewonnenen Freiheit der Griechen, die sich von der Vorherrschaft der Osmanen befreit hatten.
Ja, also für mich ist es nach wie vor ein Rätsel, wieso der König eine griechische Fassade erlaubt, die natürlich mit dem Urbegriff der Demokratie zu verbinden war. Und das haben die Zeitgenossen genau so auch verstanden. Franz Kugler, einer der ersten Kunsthistoriker im 19. Jahrhundert, schreibt wenige Jahre nach dem Bau: Das Alte Museum mit seiner Fassade hat ein demokratisches Element. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass in dieser Zeit Otto I. von Bayern König von Griechenland wurde, sodass auch den dynastischen Kräften in Europa ein Bezug nach Griechenland nicht wieder natürlich war. Das ist das eine. Das zweite, dass die Befreiungskriege eine Illusion einer unhierarchisch organisierten Nation hatte entstehen lassen in den antinapoleonischen Kriegen. Und dieses Element könnte noch als letzter Nachhall in diesem Bau akzeptiert von allen enthalten sein. Das bricht dann vollkommen auseinander, natürlich in der niedergeschlagenen Revolution von 1848. Aber das Alte Museum zehrt von diesem demokratischen, vielleicht kann man es so sagen, revolutionären Gestus und hat als Antipoden das Schloss nicht.
Und wenn wir die Linden ein bisschen weitergehen und uns das Ensemble anschauen, das dann folgt, als da wäre die Oper von Knobelsdorff gebaut. Dann kommt die St. Hedwigskathedrale, die ja wohl auch eigentlich eine Art politisches Statement ist. Der protestantische König erlaubt mitten in seiner Hauptstadt den Bau einer katholischen Hauptkirche. Noch dazu in Formen, die architekturgeschichtlich von großer Bedeutung sind.
Ja, die Hedwigskathedrale am sogenannten Forum Fridericianum ist ein erstaunliches Gebilde. Nicht nur aus dem Grund, dass in diesem urprotestantischen Gesamtfeld Berlins und Preußens eine katholische Kirche mitten ins Zentrum gesetzt wird, sondern auch, dass es erneut einen Rekurs auf Rom darstellt. Es ist die Verfrachtung des Pantheon nach Berlin. Die Hedwigskathedrale ist vermutlich nach Stichen Piranesis in ihre Form gebracht worden. Und der Bezug auf das Pantheon in Rom hatte den Sinn, dass der Legende oder wirklich so vollzogen, das Pantheon in Rom allen Göttern gewidmet war, sodass das Pantheon eine Art Gesamttoleranz in allen religiösen Überzeugungen und Handlungen darstellte. Dass der preußische König Friedrich II. Oder der Große dann eine katholische Kirche in das preußische Ambiente stellt, nimmt dieses alte Motiv des Pantheon und setzt es in der Architektur um. Also, dass dabei natürlich eine Rolle spielte, dass er das gerade eroberte, von Österreich eroberte Schlesien, das erzkatholische Schlesien, in Berlin heimisch werden lassen wollte, dass er also auch eine durchaus imperiale Bestimmung hier im Sinn hatte, das muss man mit hinzudenken. Aber es bleibt der Umstand, dass ein römisches Symbol für Toleranz mitten in Berlin errichtet wurde.
Friedrich der Große wusste immer recht gut, was ihm nützen und womit er gleichzeitig auch etwas tun konnte, was nach außen hin ihm wiederum den großmütigen Staatslenker attestierte.
Ja, das hat er auf eine bestechende Weise umgesetzt. Und in der Umgebung der Hedwigskirche ist es eben die Oper und gegenüber der Oper die sogenannte Kommode, also die königliche Bibliothek.
Die ist ja in gewissermaßen ein Ausreißer. Die ist ja eigentlich Wiener Barock.
Ein völliger Ausreißer zur Empörung der gesammelten zeitgenössischen Architektenschaft errichtet. Der Widersinn dieses grandiosen Platzes, für meinen Begriff einer der interessantesten Plätze des 18. Jahrhunderts, des Forum Fridericianum, liegt eben darin, dass mit der Oper ein sehr früher, in Anführungszeichen sage ich auch dies nur, klassizistischer Bau errichtet wird, der sich an Formen von Palladio, also dem italienischen großen Architekten des 16. Jahrhunderts, orientiert. Ein moderner Bau, der den kommenden klassizistischen Stil hier hochzieht. Dann das römische Pantheon, die Hedwigskathedrale und dann gegenüber der Oper ein Bau, der auf Fischer von Erlach zurückgeht, also 60 Jahre zurück, und Wien zitiert.
Maria Theresia hat es nicht bauen lassen.
Das ist der Michaelertrakt der Wiener Hofburg. In einer wirklich sarkastischen Ironie baut Friedrich der Große gegen die geballte Architekten- und Künstlerschaft seiner Zeit einen barocken Körper in einem Umkreis, der das genaue Gegenteil zunächst formuliert. Aus einem symbolischen Triumphgehabe gegenüber Österreich und seiner Hauptfeindin Maria Theresia.
Aber insofern trifft doch der von den Berlinern gefundene Neckname ganz gut. Also eine Kommode ist ein ziemlich unförmiges Möbelstück, was nicht so recht zum bürgerlichen Lebensstil passte.
Es passt absolut nicht. Also Schinkel wollte es abreißen lassen. Fast jeder. Es ist ein liebgewordener Querschläger.
Wenn wir die Linden weitergehen Richtung Westen, dann kommen wir nun mal zum Brandenburger Tor. Und da sind wir wieder mit Zitaten aus der Antike gut gesegnet.
Ja, das Brandenburger Tor zitiert die Propyläen in Athen, das Eingangstor, und lässt Berlin mit diesem Anspruch zu einer griechischen Metropole werden. Das war der Start. Und die Gemeinsamkeiten gegenüber der Athener Architektur sind genauso bedeutungsvoll interessant wie die Unterschiede. Das Brandenburger Tor, Langhans, der Architekt, sollte nicht etwa eine Barriere sein, sondern ein Durchgang. Deswegen sind die Zwischenräume zwischen den Säulen, riesigen Säulen, sehr viel größer. Deswegen befindet es sich auf ebener Erde. Und man hat einen wunderbaren, pittoresken Blick in den Tiergarten. Das war der Sinn. Wer durch das Brandenburger Tor von außen kam, hatte einen relativ freien Zugang zum neuen Athen. Indem er die Allee unter den Linden dann herunterschritt, kam er an Gebäuden vorbei, etwa wie die Neue Wache, die ein römisches Kastell ist, um dann auf das Schloss zu treffen, das im Westteil einen ins riesige vergrößerten Triumphbogen vom Forum Romanum in Rom darstellte, sodass zwischen zwei Polen sich die Berliner Architekturgeschichte abgespielt hat. Athen, Brandenburger Tor, Eosanderportal, also das riesige Westportal des Schlosses Rom, Forum Romanum. Und dann auf der anderen Seite nach Norden hin, jenseits des Lustgartens, erneut Athen, aber dann in einem demokratischen, liberalen Sinn.
Also wer durchs Brandenburger Tor kommt, der betritt Athen an der Spree, das sogenannte Spree Athen. Und wer vor dem Schloss steht, auch demnächst wieder, der sieht das Berliner Rom, das römische Berlin. Franco Stellers Entwurf für diesen Wiederaufbau ist sehr heftig diskutiert worden, weil er ja die komplette Schlüterfassade wieder errichtet hat. Daneben übergangslos eine moderne, eine fast mathematisch kühle Fassade an dem einen einzigen Flügel. Und ähnlich verfährt er in den Höfen. Es gibt ganz glatte Wände, es gibt aber auch bis ins Detail hin rekonstruierte, bis zu den etwas merkwürdigen Kolossalsäulen Schlüters, die gar keine Funktion hatten, weil sie gar nichts Schweres tragen mussten. Also es wird spannend werden, diesen Bau zu umgehen, zu durchgehen. Und dann wird man etwas Merkwürdiges entdecken. Ich spreche vom Portal 4. Das Portal 4 ist von der DDR zwar beim Sprengen des Schlosses 1950 mit zerstört worden. Es gab dann aber immer hinterher die Legende, wir haben es gerettet, denn wir haben es ja wieder einbauen können beim Aufbau unseres Staatsratsgebäudes. Das ist eine eigenartige Geschichte, Portal 4.
Das ist von einer solchen Ironie und Paradoxie, dass diese Geschichte vielleicht nur in Berlin möglich ist, das immer von diesen ausgelebten Widersprüchen ja gezehrt hat. Also, dass eine Regierung, die ein preußisches Schloss abreißen lässt, gegen den erbitterten Widerstand im Grunde meiner gesamten Kollegenschaft damit, auch großer Teile der Bevölkerung, dass sie ein Portal bewahrt, das dann in das Staatsratsgebäude als Reliquie, weil Karl Liebknecht dort die Republik ausgerufen hat, einbaut. Das ist schon von einem besonderen Witz. Ich sage das mal ironisch so. Und jetzt wird sich, wenn das Portal 4 dann nach Norden hin, also am Bau selbst, dann wiedererstanden sein wird, ja, dann kann man zwischen dem Original im ehemaligen Staatsratsgebäude, was jetzt eine Wirtschaftshochschule ist, eine sehr bekannte und gute, kann es dort bewundern und kann dann um das Schloss herumgehen und sieht dort eine Rekonstruktion. Und ja, es wäre noch schöner gewesen, wenn das Portal 4 das Portal 2 gewesen wäre.
Dann, nämlich an der Südseite.
Dann hätten sie sich
bespiegelt. Ja. Gegenseitig, ja. Noch eine Bemerkung im Sinne Ihrer Theorie des Bildakts. Wir sollten nicht vergessen, dass so richtig in Gang die Diskussion über die Frage, bauen wir es wieder auf oder nicht, erst kam, als ein großes Bild die Gedanken der Menschen lenkte, nämlich 1993/94, als Wilhelm von Bodin eine gigantische Plane mit einer Zeichnung der Berliner Schlossfassade an die Stelle gebracht hat, an den Linden. Das war sozusagen das schlagende Argument. Schaut euch das an, wollt ihr das wieder haben? Ja.
Ja, das war ganz, es hat ja Überlegungen, die bis unmittelbar 1989 zurückgingen, sofort nach der Wiedervereinigung oder sogar schon zuvor, das Schloss wieder aufzubauen. Das war eine sehr scharf geführte Diskussion für und wieder eben immer wieder in dieser Weise niemals mehr Preußentum und das, wofür es steht. Und dieses 1:1-Modell, also die Attrappe, hat ein Körpergefühl erzeugt, das so unschlagbar war, dass danach es keine Diskussion mehr gegeben hat. Es war mit diesem Ereignis, mit diesem Bildakt entschieden.
Und nun treten wir künftig in ein Wechselspiel mit dem Bild, das dieser Stadtraum mitten in Berlin uns bieten wird. Vielen Dank für Ihren Besuch im Doppelkopf, Horst Bredekamp. Mögen Ihnen auch weiterhin die Zufallsbilder der Wolkengebirge über Ihrem Eiderstädter Schreibdomizil willkommene Anregung sein beim Arbeiten. Barbara Henke sagt Tschüss Und zum Abschied nun auf Horst Bredekamps Wunsch ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Mozarts Klarinettenkonzert Köchelverzeichnis 622 mit Sharon Kamm, Bassettklarinette, und dem Württembergischen Kammerorchester unter Jörg Färber.